Halleluja. Gott ist gut, oder? Wir haben uns hier entschieden in dieser Gemeinde, egal wie viele Leute da sind oder nicht da sind, dass nur eine Person Ehre bekommt. Wer ist das? Jesus. Nur Jesus und Jesus alleine. Alles andere ist Menschenwerk. Auf ihm ist alles gegründet. Er ist unser Fundament. Er ist unser Glaube. Er ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und er bekommt Ehre. Und ich habe ein Lied mitgebracht. Eigentlich zwei. Wir hören eins am Anfang und eins am Ende. Von Söhne und Töchter heißt die Gruppe. Die hat mir der Didier gegeben. Ah, mega tolle Musik. Auch mega Salbung drauf. Und bei dem ersten Lied, da geht's um Jesus. Geht 7 Minuten lang. Öffne dich, hörst dir an, lass dich drauf ein. Mir geht's nicht so sehr um die Musik, mir geht's mehr um den Text, okay? Ich hoffe, das gefällt euch und ich hoffe, es segnet euch. Und am Ende hören wir nochmal ein Lied.
Ich war dort, nicht weit entfernt. Ich habe alles gesehen. Ich habe dich gesehen dort am Kreuz, dein Leid, deine Schmerzen. Mein Herz schrie, aber du hast nicht geschrien. Du hast geliebt, du hast gegeben, und ich konnte nichts tun, außer bleiben und zuschauen. viel mehr als ein treuer Freund, mein Erlöser. Ich habe gezweifelt, trotzdem bist du geblieben. Ich habe versagt so oft und du hast mich angeschaut mit einem Blick, der versteht. Du hast nicht gezählt, was ich falsch gemacht habe. Du hast gezählt, was ich dir wert bin. Teuer hast du mich erkauft, mit deinem Leben bezahlt. Jesus, ich liebe dich mit allem, was ich bin und habe. Du hast mein Herz gewonnen, nicht mit Macht, sondern mit deiner Liebe. Ich bleibe immer bei dir, liebster Freund.
Seid ihr noch da? Cool, oder?
Ja.
Salbung drauf, oder? Es war genau das Richtige heute Morgen, gell?
Ja.
Genau die richtige Portion Liebe. Gott ist gut, er weiß alles im Voraus. Ich weiß es nicht, aber er. Amen?
Amen.
Halleluja. Komm, lass uns nochmal eintauchen in die Gegenwart Gottes. Papa, wir lieben dich und Jesus, wir lieben dich. So wie wir es gerade in diesem Lied gehört haben, wir lieben dich. Wir sagen dir, wir lieben dich von ganzem Herzen. Aber egal, welche Stürme toben, egal, welche Situationen sind, du bist immer derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Und wenn wir auf dich schauen, dann werden wir nie zuschanden. Wenn wir auf dich schauen, werden wir nie fallen. Wenn wir auf dich schauen, werden wir nicht sinken, wenn wir auf dem Wasser gehen. Jesus, du hältst unsere Hand ganz fest. Herr, und Zeiten ändern sich, Umstände ändern sich, Menschen ändern sich. Ja, wir lernen, dass nichts bleibt, wie es war, aber du bist derselbe. Und deswegen schauen wir nicht auf Umstände, wir schauen nicht auf Menschen, wir schauen nicht auf Situationen oder Herausforderungen oder sogar Stürme, sondern wir schauen auf dich, Jesus. Du bist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens und du hältst uns fest an deiner Hand. Und dass dein Ja immer noch dein Ja ist und dass dein Nein immer noch dein Nein ist, du änderst deine Meinung nicht. Herr, und am Kreuz ist der Ort, wo die Versöhnung war. Wir haben gehört, es ist vollbracht. Das Kreuz ist der Ort, wo wir immer wieder neu uns ausrichten dürfen. Danke, Jesus. Du bist die Wahrheit. Nur du bist die Wahrheit. Menschen denken, sie haben die Wahrheit. Manchmal denken wir selber, wir haben die Wahrheit, aber du bist die Wahrheit. Und wenn wir bei dir sind, sind wir immer sicher. Da ordnen wir uns unter deinen Willen, unter deine Worte. Und dann sind wir unter Ordnung. Und da ist dein Frieden, da ist dein Sieg. Ja, Herr, und da finden wir Geborgenheit. Halleluja. Danke, Jesus, dass du der Gleiche bist. Danke für deine Liebe, die du ausgegossen hast. Herr, wir haben gelernt, wir haben den Teufel besiegt durch die Liebe. Du hast den Teufel besiegt durch die Liebe. Und auch wir besiegen den Teufel durch die Liebe, Jesus. Herr, wir schlagen nicht böse zurück, wir treten nicht nach, sondern wir schauen auf dich, Jesus. Wir kommen immer wieder ans Kreuz, wir demütigen uns immer wieder aufs Neue. Wir stellen uns immer wieder in Frage, wir fragen immer wieder nach, Herr, bin ich noch richtig? reinige mein Herz, nimm weg, was dir nicht gefällt, nimm weg, was dich nicht meint, Jesus. Du bist immer noch derselbe Arzt, der uns hilft, immer noch derselbe Doktor, der dir die Diagnose stellt und die Therapie verordnet. Danke, Jesus, dass wir in dir heilen dürfen, dass wir in dir immer stärker werden dürfen. Danke, Jesus. Halleluja. Papa, jeder Sturm, der uns nicht umwirft, macht uns stärker, weil wir spüren, wir brauchen tiefere Wurzeln für den nächsten Sturm. Und der Epheserbrief sagt uns ganz klar, dass wir tief gewurzelt sind in Christus Jesus. Und auch heute Morgen dürfen wir unsere Wurzeln tiefer ziehen in dich, Jesus, in dich. Auch wenn Menschen uns anschauen und beurteilen, sagen, da ist ja gar keine Frucht am Baum. Das ist nicht der Punkt. Wichtig ist, dass unsere Wurzeln tief in dir sind, in Christus Jesus. Und die Früchte werden kommen. Danke, Jesus, alles zu deiner Zeit. Geht nicht darum, was Menschen beurteilen, es geht darum, wie du es beurteilst. Herr, und es ist besser für einen Baum, tiefe Wurzeln zu haben, zu dir, in dich, als große Früchte zu tragen. Und je mehr Früchte kommen mit kleinen Wurzeln, desto eher wird der Baum umfallen, weil er die Früchte nicht tragen kann. Danke, Jesus, dass wir nicht umfallen. Danke, dass wir nicht nach den Früchten streben, sondern nach den tiefen Wurzeln in dir, in Christus Jesus. Danke, dass du uns stark gemacht hast in dir. Danke, dass wir stark sind in Christus, in diesem tiefen, tiefen Werk, was du angefangen hast. Und da dürfen wir Gewissheit haben, dass du es auch vollendest. Du bist dasselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und das proklamieren wir über der sichtbaren und unsichtbaren Welt, dass du treu bist, dass du da bist, dass hier der Ort ist, wo Jesus sich wohlfühlt, dass hier der Ort ist, wo Heilungen passieren, dass hier der Ort ist, wo Jesus Christus groß gemacht wird und nur Jesus, kein Mensch, sondern nur du, Jesus. Halleluja, preis sei dir. Wir sagen dir heute Morgen Danke aus der Tiefe unseres Herzens, Jesus, für alles, was du getan hast und für alles, was du gerade tust und alles, was du noch tun wirst, Jesus. Danke, dass deine Kraft größer ist als alles, ja, wo wir auch versagen, wo wir fehlbar sind, wo wir ungenügend sind, Jesus, wo wir Mist bauen, wo manchmal unser Misthaufen größer ist als unser Erfolg. Herr, wir schauen auf dich. Du machst aus unserem Misthaufen neuen Dünger für die nächste Frucht, für die nächste Ernte, für die nächste Aussaat. Danke, Jesus. Herr, wenn wir bei dir sind, sind wir sicher. Bei dir ist der Zufluchtsort, bei dir ist Frieden, bei dir ist vollkommene Wiederherstellung. Danke, Jesus, dass wir weit überwinden. Du hast gesagt, wir sind Überwinder, weil du diese Welt überwunden hast. Und auch wir überwinden diese Welt, weil wir dem Überwinder nachfolgen. Wir haben es gehört letzte Woche, wir folgen ihm in den Fußspuren, die wir sehen. Wo Jesus gegangen ist, da gehen wir auch. Auch wenn es manchmal durch Dornengebüsch geht, auch wenn es manchmal steiniger Boden ist, Jesus, wir folgen dir, weil es der einzigste Weg ist, der einzige Weg, der einzige Weg, der einzige Weg, Jesus. Es gibt keine eigenen Wege, sondern nur den Weg, den du vorgibst. Halleluja. Und dein Wort sagt, du führst uns auf rechter Straße um deines Namens willen. Danke, dass nur du Ehre bekommst. Dein Name bekommt alle Ehre. Auch heute Morgen, Jesus, wir geben dir alle Ehre. Danke, dass du dasselbe bist. Halleluja. Wir machen dich groß. Halleluja. Jesus, und wir wissen jetzt, wo der Teufel jubelt, wo der Teufel singt, wo er tanzt, voller Freude ist, er wird verlieren. Er ist ein besiegter Feind. Er ist ein besiegter Feind. Halleluja. Und dein Wort sagt, wer zuletzt lacht, lacht am besten. Und danke, dass wir bei dir sind, Jesus. Und deine Freude ist keine Schadenfreude, sondern deine Freude ist echte Freude aus der Tiefe des Geistes. Und da strecken wir uns aus, in deiner Freude zu sein. Nicht in der menschlichen Freude, sondern in deiner Freude, die der Heilige Geist gibt. Halleluja. Danke, Jesus. Preis sei dir. Amen. Halleluja. Heute gehen wir in den neuen Genfer in Römer 12, ab Vers 9. Und da gibt Paulus wirklich ganz tiefe Anweisungen an die Gemeinde in Rom, wie sie leben sollen, was sie leben sollen, was sie reden sollen, was sie tun sollen, was sie lassen sollen. Und ich denke, das ist sehr, sehr wichtig. Und da heißt es, die Liebe soll echt sein, nicht geheuchelt. Die Liebe soll echt sein, nicht geheuchelt. Und manchmal ist es schon eine Mammutaufgabe, gell? Wenn wir angegriffen sind, wenn wir durch Prozesse gehen, die uns verändern, wenn wir durch Herausforderungen gehen, wenn wir durch Stürme gehen, dann fällt es uns manchmal schwer, in der Liebe zu sein, weil da spüren wir andere Dinge, da spüren wir irgendwas, was uns nicht so gut tut. Aber ich weiß, wenn unsere Liebe echt ist, dann ist sie nicht geheuchelt. Und heucheln heißt, ich sage, ich liebe dich, aber eigentlich hasse ich dich. Oder ich sage, ich habe dir vergeben, aber ich spüre immer noch Groll in meinem Herzen. Ich sage, ich mag dich, aber gleichzeitig denke ich, nee, wäre besser, wenn du nicht da wärst. Das wäre geheuchelt. Wir wollen nicht Heuchler sein, wir wollen echt sein in der Liebe. Und es fängt an in unserer persönlichen Beziehung zu Jesus. Spürt ihr das? In der persönlichen Beziehung zu Jesus, wo wir uns lieben lassen. Und auch wie wir gerade im Lied gehört haben, wo wir sagen, Jesus, ich liebe dich. Können wir das sagen? Können wir sagen, Jesus, ich liebe dich? Können wir das sagen oder rebelliert unser Fleisch? Haben wir gleich irgendeinen Gedanke, der sagt, aber und ist noch irgendeine Bockigkeit in uns? Ist noch irgendein Stolz in uns? Ist irgendwas, was das verhindern will? Der Teufel spürt sofort, wenn wir in die Richtung Liebe gehen wollen und versucht sofort uns irgendwas, was negativ war, vor die Augen zu führen, damit wir weggucken von der Liebe und sagen, nee, aber. Schon mal erlebt? Nee, aber. Das Aber ist nicht wichtig, die Liebe ist wichtig. Die Liebe soll echt sein und die ist echt in uns. Und ich sage dir auch, warum sie echt ist in uns. Weil sie ausgegossen ist vom Vater. Sie ist ausgegossen vom Vater. Manchmal haben wir Stunden, manchmal haben wir Tage, manchmal Situationen, wo wir denken, wir lieben nicht mehr. Die Liebe ist nicht mehr da, die Liebe ist erkaltet. Aber es ist nicht wahr. Dein Bankkonto ist voll, du musst nur abheben. Verleg dein Kettchen nicht und vergiss dein PIN nicht. Amen. Sonst wird es schwierig mit dem Abheben. Verlier dein Kärtchen nicht, vergiss dein PIN nicht. Sondern heb ab, was du brauchst. Heb ab, was du brauchst. Start den Tag morgens, sag danke, Jesus, dass du mich liebst. Danke, dass du da bist. Danke, dass deine Liebe echt ist. Und wenn das da ist, dann können wir auch das Böse verabscheuen. Verabscheut das Böse. Haltet euch unbeirrbar an das Gute. Das ist nur möglich, wenn wir in der Liebe sind. Anders ist es gar nicht möglich. Wenn wir in der Liebe sind, die Liebe, die kann das. Die Liebe kann etwas Krummes gerade sein lassen. Die Liebe kann sagen, naja, komm, trage ich jetzt nicht nach, jetzt lasse ich mal los. Jetzt beharre ich nicht auf mein Recht. In letzter Zeit sagt der Heilige Geist mir so oft, schlaf mal eine Nacht drüber, Thomas. Bist du impulsiv? Ich bin manchmal auch impulsiv. Bin immer bei Star Wars. Das Imperium schlägt zurück. Der Heilige Geist sagt, schlaf mal eine Nacht drüber. Lass mal gut sein. Und ich merke, das tut so gut, einfach mal eine Nacht drüber schlafen. Einfach mal nicht gleich reagieren. Einfach mal stehen lassen. Gestern habe ich mit jemandem telefoniert und am Samstag vielmehr. Ja, war ja gestern. Der sagte zu mir, so gut, Thomas, dass du mal gelehrt hast, spiel den Ball nicht zurück. Ich hatte da eine Situation, ich wollte sofort zurück und ich habe gespürt, wie der Heilige Geist sagt, spiel den Ball nicht zurück, lass ihn liegen. Ist das gut? Boah, das hilft so. Man denkt, nee, jetzt muss man den anderen doch mal darauf hinweisen oder wie auch immer. Aber da kommt nur noch mehr Quark bei raus. Mal das Krumme gerade sein lassen, einfach mal zu Jesus gehen und sagen, hä, du weißt alle Antworten. Verabscheue das Böse. Manchmal spüre ich noch so eine Nuance, so eine kleine Nuance in meinem Herzen, die möchte, dass meine Feinde leiden. Schon mal erlebt, schon mal gespürt, dass jemand dir was Böses getan hat und du denkst so, und du hörst ein Gericht oder irgendwas und du denkst so, geschieht ihm Recht, geschieht ihr Recht. Leute, da haben wir eine Baustelle. Da dürfen wir zu Jesus gehen und sagen, Jesus, oh, irgendwie in meinem Herz, mein Herz freut sich noch über böse Nachricht. Haltet euch unbeirrbar an das Gute. Wenn man das menschlich liest, denkt man, um Gottes Willen, das ist ja überhaupt nicht umsetzbar. Das ist ja gar nicht, ich kenne keinen Christ, der das lebt. Ich kenne keine Gemeinde, wo das ist. Es geht nicht um die Christen, es geht nicht um die Gemeinde, es geht um dich. Es geht um mich. Ich habe die Baustelle. Verabscheue das Böse. Überall, wo Böses passiert, ist der Teufel am Werk. Und wir sollten uns nicht freuen, wenn er etwas tut. Wenn er etwas Böses tut, das sollten wir uns nicht freuen. Das sollen wir uns nicht darüber so eine Art Gerechtigkeit empfinden oder Genugtuung empfinden. Jesus war so überhaupt nicht. Ich glaube, Jesus hat sogar wirklich einen tiefen Schmerz gehabt für Judas Ischariot. Er hat bis zum Abendmahl gehofft, dass er umkehrt. Aber leider liebt er in seinem Herzen das Geld mehr als Jesus. Und du kannst nicht zwei Herren dienen, gell? Haltet euch unbeirrbar an das Gute. Nochmal, die Liebe soll echt sein, nicht geheuchelt. Und daran dürfen wir jeden Tag arbeiten. Jeden Tag dürfen wir daran arbeiten. Freuen wir uns, wenn es unseren Geschwistern gut geht. Da fängt es nämlich an. Manchmal hörst du eine Nachricht, dass jemand irgendwas gewonnen hat, was geschenkt bekommen hat, irgendeinen Durchbruch hat. Können wir uns da mitfreuen oder ist da eher irgendwie noch so ein bisschen Neid, Eifersucht? Oder warum der, warum nicht ich? Ich habe doch auch schon viel für dich gemacht, Herr, ich habe doch auch schon viel getan. Dann merken wir, da ist noch Baustelle in unserem Herzen. Wenn wir loben und preisen, so wie heute Morgen, das ist so ein Geschenk, in der Freiheit den Herrn zu loben und zu preisen, das ist für mich mit das Größte in meinem Leben. Früher habe ich nicht verstanden, worum es geht im Lobpreis. Heute liebe ich den Lobpreis. Und ich liebe es, den Herrn zu loben und zu preisen, ihm Danke zu sagen. Mein Fleisch mag das nicht. Mein Fleisch würde jetzt auch lieber im Bett liegen, nochmal rumdrehen. Aber ich merke, mein Geist, der möchte hier sein, der möchte Jesus loben und preisen. Es ist wirklich komisch mit Christen. Je besser es ihnen geht in der Welt, desto weniger haben die Lust zu loben und zu preisen. Je mehr Gott sie gesegnet hat, vor allem finanziell, oder mit Gesundheit, Wohlergehen, wohnen im schönen Haus, haben einen schönen Job, genießen vielleicht ihre gute Rente, was auch immer, desto weniger bringst du die in den Lobpreis und in die Anbetung. Ist verrückt, oder? Und dann triffst du auf Christen, die haben plötzlich die Diagnose Krebs. Auf einmal rufen sie dich an, Thomas, willst du mit mir loben und preisen? Und du denkst so in dir, ach jetzt auf einmal, warum hast du es nicht schon vorher gemacht? Ich bin manchmal so traurig, wenn ich Dinge sehe bei Christen, wo man nicht durchbricht. Kennt ihr das? Ich habe euch doch erzählt in Amerika, wo diese Frau wollte, dass ich für sie bete. Könnt ihr euch erinnern? Die Wendy heißt die. Die Wendy. Leider kriegt sie die Wendy nicht. Die Wende. Und dann war da schon eine ganze Gruppe, die sie eingeladen hat, für sie zu beten. Könnt ihr euch erinnern? Und ich habe gespürt, ich bete nicht für sie. Ich bin nicht einer von denen, die bebeten. Ich bin einer von denen, die es lieben, im Geist unter der Salbung, im Glauben zu beten. Und dann sagt der Heilige Geist zu mir, konfrontier sie. Könnt ihr euch erinnern? Oh, wie ich diese Momente liebe, wo ich immer sage, nee, Heiliger Geist, nimm doch einen anderen. Hier hat es 300 Leute, warum ich? Und der Heilige Geist konfrontiert sie mit Glauben. Warum glaubst du nicht Jesus, dass er dein Arzt ist? Warum glaubst du nicht, dass er dich heilt? Gestern sehe ich einen Aufruf auf Facebook, hat ihr Mann gemacht. Sie hat Brustkrebs links und rechts. Sie kriegt jetzt beide Brüste amputiert und man soll Geld spenden, weil die Amerikaner haben ja keine Krankenkasse, die müssen alles selber zahlen. Es durchfuhr mich eine Traurigkeit. Wirklich eine menschliche Traurigkeit, wo ich gedacht habe, und ich verurteile sie nicht, bitte nicht falsch verstehen. Und ich bin nicht in der Situation und ich möchte auch nicht sagen, hey, easy going, vertraue doch einfach auf Jesus, obwohl es die Lösung wäre. Ich würde mir manchmal wünschen, dass Christen kämpfen, aufstehen und kämpfen bis zur letzten Minute und sagen, ich gehe nicht zum Arzt. Nein, ich lasse mir meine Brüste nicht vom Teufel klauen. Versteht ihr, was ich sagen will? Schade, schade, schade. Und wisst ihr, was das Schlimme ist in der Christenheit? Diese Bebeterei. Diese Bebeterei. Wo Leute immer bereit sind zu beten, aber ohne Glauben, ohne Salbung. Was passiert bei Gebeten ohne Glauben, ohne Salbung? Nichts. Es passiert aber was. Es passiert was bei dem, der krank ist. Der denkt sich nach dem 5., nach dem 6., nach dem 10., der gebetet hat, ja, hilft ja nicht. Hilft nichts. Er verliert noch mehr an Glauben. Ich habe schon ein paar Mal zu Leuten gesagt, du, ich kann jetzt gerade nicht für dich beten, ich spüre die Salbung nicht. Das ist nicht lieblos, das ist nicht böse. Manchmal wäre es besser, mal in die Gegenwart Gottes zu gehen und sagen, Herr, ich warte auf dich. Ich warte auf dich. Ich bin nicht der Bebeter der Leute. Ich warte auf dich, Jesus. Will Jesus, dass die Person geheilt wird? Ja. Aber wisst ihr, was die immer beten? Die beten immer, dass sie Jesus umstimmen wollen. Dass er doch so lieb wäre und den Kranken heilt. Jesus hat ihn geheilt. Wann? Am Kreuz vor 2000 Jahren ist jede Heilung passiert. Jede Befreiung. Und sogar jeden Schutz vor Krankheit. Und dann versuchst du das den Leuten irgendwie rüberzubringen. Ich mache ihnen keinen Vorwurf, weil die sind wahrscheinlich in Gemeinden unter Leitern, die selber keinen Glauben haben, die selber das nicht verstanden haben. Jesus hat mir gesagt, jeder Bergführer kann nur Bergsteiger so weit hochnehmen, wo er vorher alleine war. Kein Bergführer nimmt Leute mit hoch auf die Zugspitze, wenn er nicht vorher selber hochgekraxelt ist. Mit der Seilbahn kann jeder hochfahren. Darum geht es nicht. Das ist die Bequemlichkeit unserer Zeit. Aber ich rede von Bergen. Ein Bergführer kann nur Leute hochführen bis zum Punkt, wo er selber alleine war, wo er vorher alleine im Glauben, den Glauben in sich gebaut hat. Versteht ihr das? Und dann nimmt er Menschen mit hinauf und kann sie mit hinaufführen auf diesen Gipfel, wo Jesus sie haben will, auf dem Gipfel des Glaubens. Möchte Jesus, dass wir glauben? Absolut. Ist Gott für uns? Wir brauchen Gott nicht überzeugen, uns zu heilen oder dass die Krankheit gehen muss. Gott will das mehr, als du es willst. Meine Kinder, ich möchte, dass es euch wohl ergeht an Geist, Seele und Leib. Das ist das Wort Gottes. Leider verbringen zu viele Kinder Gottes Zeit ihres Lebens, die nie wiederkommt, Jahre, Jahrzehnte in der Krankheit, im Schmerz, in der Depression, in der Traurigkeit. Und wisst ihr was, das Fatale für diese Christen ist, sie finden immer Christen, die für sie beten. Und es geht jahrelang, wo sie bebetet werden. Oh Bruder, kannst du für mich beten? Ja klar, die denken, das ist Liebe, das ist keine Liebe. Sie unterbrechen den Prozess, den Jesus angefangen hat, damit sie selber in den Glauben kommen. Denkt an die ganzen Kranken, die zu Jesus kamen. Jesus hat so oft den Kranken herausgefordert. Zu dem Lahmen sagt er, steh auf. Aber Meister, es geht doch nicht. Doch, das geht. Zu dem mit der gelähmten Hand sagt er, streck deine Hand aus. Warum macht Jesus diese Dinge? Ja, weil er so lieblos ist, weil er so ein Holzklotz ist, weil er so unsensibel ist. Nein, er macht es, weil er von dem Kranken einen Schritt Senfkorn, ein Schritt des Glaubens möchte, ein Akt des Glaubens. In dem Moment, wo der Gelähmte probiert hat, aufzustehen, steht er auf und er kann laufen. In dem Moment, wo der mit der verkrüppelten Hand versucht, die Hand, die Heilung manifestiert sich. Und das haben wir wahrscheinlich selber auch schon erlebt. Und das ist Glauben, das möchte Jesus haben. Vers 10. Lasst im Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen. Im Umgang miteinander. Wie oft sage ich, die Gemeinde ist die Spielwiese. Wenn die Gemeinde die Spielwiese ist, wo wir den Umgang, den herzlichen Umgang miteinander lernen sollen und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen soll, ist das der Wille Gottes, ja oder nein? Ja. Was würde ich tun, wenn ich der Teufel wäre? Würde ich dann eben dran stehen und sagen, ach Gott, wie die alle herzlich miteinander umgehen in der Gemeinde, wie die alle lieb zueinander sind, wie sie die geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen lassen. Nee, wird er nicht. Er wird genau hier ansetzen und genau hier versuchen, Schmerz zu projizieren, Uneinigkeit und so weiter. So, jetzt können wir sagen, der macht was, der macht was, der macht was, aber es geht wieder um uns. Übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Leute, das ist eine Herausforderung. Mal hört man da einen Satz, mal hört man da einen Satz und dann denkt man manchmal, oh, ist der doof, oh, ist die dumm. Oh, was war denn das wieder für ein blöder Satz? Das hört man jeden Tag irgendwo in seinem Alltag, im Leben, aber auch in der Gemeinde manchmal. Und da musst du aufpassen, dass du diesem Gedanken nicht Raum lässt, damit es nicht eine Wurzel wird, die in deinem Herzen andockt, wo du dann merkst, oh, ich verurteile andere. Nochmal, das haben wir auch die letzten paar Sonntage gehört. Merkt ihr, dass es um die Liebe geht, die letzten paar Sonntage? Der Heilige Geist spricht von der Liebe, von der Liebe, von der Liebe. Und der Teufel kämpft dagegen, 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 dagegen. Aber deswegen ändert der Heilige Geist nicht seine Taktik. Er ändert nicht sein Ziel. Nur weil der Teufel Zerstörung bringt, sagt Gott nicht, okay, dann ist es halt so. Nee, er hält fest an dem, was er von Anfang an gesagt hat, wir sollen uns untereinander lieben. Lasst im Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen. Übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Wir können dem Teufel Raum geben und sagen, ah, der gewinnt ja immer. Nee, der gewinnt nicht immer. Der gewinnt manchmal eine Schlacht, aber den Krieg hat Jesus schon lange gewonnen. Er ist ein besiegter Feind. Und alles nach Römer 8, Vers 28 muss uns zum Besten dienen. Muss uns zum Besten dienen. Gestern hat mir ein Bruder was geschickt, was er angehört hat von einer Frau, die gepredigt hat. Und die hat gesagt, für Gott ist nichts anstrengender, als Christen, denen es so gut geht und die zu Hause in ihrem gutbürgerlichen, bequemen Sofa sitzen, mit denen irgendwas fürs Reich Gottes zu erreichen. Und das hat ihn voll ins Herz getroffen. Hat er mal geschickt. Da habe ich gedacht, oh, krasser Satz. Da habe ich so gemerkt, mein Herz will auch zu Hause auf dem bequemen Sofa sein. Deins auch. Aber es gibt Situationen, die Gott dann manchmal bringt, wo wir aus dem Sofa aufstehen müssen, weil wir jetzt aktiv werden müssen, weil Dinge sich verändern, weil Dinge passieren. Und dann ist die Bequemlichkeit weg und unser Herz sehnt sich nach dieser Bequemlichkeit. Unser Herz sehnt sich danach, rauszukommen aus dem Stress, rauszukommen aus dem Ärger, wieder zurück in die Bequemlichkeit. Und Gott möchte das nicht. Ich denke so oft ans Adlernest, wie die Adlerfrau oder die Adlermama das Nest baut. Eine Lage Zweige, dann kommt eine Lage Dornen und wieder eine Lage Zweige. Und dann werden die Kleinen aufwachsen in diesem Adlerhorst, in diesem Nest. Und wenn die Flügge werden, haben die keinen Bock zum Fliegen, weil die Eltern haben ja immer alles gebracht. Die haben die Toilette beseitigt und die haben neue Nahrung gebracht. Und die Mama merkt, dass die Adlerjungen nicht fliegen wollen. Und dann fliegt sie immer wieder weg, ermutigt die, hinterher zu fliegen. Die haben aber keinen Bock. Die sind einfach stinkfaul. Die kennen ja nichts anderes. Aber die Mama weiß, wenn die nicht fliegen, lernen die nie fliegen. Und die Bestimmung des Adlers ist zu fliegen, nicht im Nest zu sitzen. Manche Adler, die haben sich unter die Hühner begeben und scherren auch am Boden. Und dann macht die Mama was Bemerkenswertes. Sie nimmt die obere Lage Zweige weg. Und dann sitzen die kleinen Jungen plötzlich in den Dornen. Und das schöne, bequeme Nest ist plötzlich ein Dornennest. Und es piekst und piekst und piekst und piekst. Und irgendwann, wenn die Adler genug gepiekst worden sind, denken sie sich, naja, vielleicht probiere ich es doch mal mit Fliegen. Das ist vielleicht besser, als in den Dornen zu bleiben. Und ich denke mir so oft, wie Gott seine Weisheit da hineingelegt hat. Man kann da echt in der Natur Gott erkennen. Steht, wie es im Römerbrief steht. In der ganzen Schöpfung ist Gott sichtbar. Und manchmal passiert es auch in unserem Leben, wo Gott die oberste Lage wegnimmt und plötzlich sind Dornen in unserer Couch. Und wir pieksen uns und wir denken, was ist denn jetzt los? War gerade noch so schön. Und dann rufen alle Leute an, gehst du mit mir ins Gebet, in den Gebetskampf? Irgendwas ist, der Teufel greift mich an, mi. Und dann beten wir und wir merken gar nicht, dass es gar nicht der Teufel ist, sondern dass Gott sagt, es ist mal Zeit, aus der Couch zu kommen. Das gefällt uns nicht, gefällt mir auch nicht, bin ich ganz ehrlich. Aber das sind die Zeiten, wo Gott uns mega gebrauchen kann. Übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. In Vers 10 am Ende. Übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Was ist das Gegenteil von Achtung? Verachtung. Du musst einfach, der Teufel ist nicht kreativ. Der ist auch stinkfaul. Dem ist am liebsten, wenn in jeder Gemeinde Streit ist, dann macht er Urlaub auf Hawaii. Da riecht es oft nach Schwefel und so, das ist ihm, da kennt er sich aus, das kommt ihm bekannt vor. Das sind die Vulkanausbrüche, ja? Was möchte er? Er möchte, dass wir uns nicht achten, dass wir den anderen gering schätzen, dass wir irgendeinen Punkt haben, wo wir sagen, ja, der ist halt doof, der ist halt blöd, nenn es wie du willst. Aber die Baustelle bleibt immer noch bei uns. Und es ändert auch nichts daran, wenn mal etwas passiert oder mal eine Situation ist, wo wirklich sich jemand daneben benimmt, es ändert nichts daran, dass wir die Verpflichtung haben, diese Person weiter zu ehren und zu achten. Das ist eine Herausforderung. Aber das ist etwas Gutes. Es passiert etwas mit unserem Herzen. Es passiert etwas mit unserem Herzen. Ich war in den letzten Monaten manchmal am Punkt, wo ich so über meinen Vater nachgedacht habe, wo der Teufel holt ja immer Zeug aus deinem Biomüll raus. Der geht nicht für dich im Bioladen einkaufen und bringt dir das beste Futter. Nein, es stöbert immer in der Müllhalde. Im Müll, im Biomüll. Am liebsten, weil der stinkt schon. Das sind die Fliegen. Er ist ja der Herr der Fliegen. Und dann präsentiert er das dir und sagt, guck mal, was dein Vater früher alles gemacht hat. Und da habe ich auch vor ein paar Monaten, schon ein bisschen länger her vielleicht auch, habe ich so gedacht, boah, bin ich froh, dass ich dem so früh vergeben habe. Ich glaube, ich werde ihm heute nicht mehr vergeben. Und ich komme immer wieder an Punkte in meinem Leben, wo ich merke, ich habe Defizite, heute als 55-jähriger Mann, von Dingen, die ich als Kind nie habe lernen dürfen von meinen Eltern. Geht es euch manchmal auch so? wo immer wieder Situationen kommen, wo du merkst, oh, ich krieg das nicht gebacken. Ja, weil deine Eltern dir das nicht gelernt haben. Und dann kommt der Teufel dazu und sagt, oh, dein Vater war auch ein A, Punkt, 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 ein Idiot und so weiter. Und wenn du diese Gedanken, wenn du den Raum lässt, fängst du wieder an, Vater und Mutter zu verachten. Bringt es was? Ja, die sind ja schon lange im Himmel. Denen geht's gut. Es verändert bei ihnen nichts. Es verändert bei mir was. Und da merke ich, oh, falscher Ansatz. Ich habe ihn vergeben und ich würde ihn wieder vergeben in Jesu Namen. Amen. Weil es der Herr ist, der in mir lebt und sagt, Thomas, vergib. Weil Vergebung nicht eine Option ist, sondern ein Lebensstil. Ich würde meinen Vater genauso wieder vergeben wie damals, weil der Herr mich an diesen Punkt geführt hat zur Vergebung. Deswegen würde ich wieder vergeben. Alles andere ist eine Lüge. Und ich habe gemerkt, wenn ich mich damit beschäftige, dass ich nicht vergeben will, dann beschäftigt es mich. Und ich bin nicht mehr nah bei Jesus, sondern ich bin in meinem Selbstmitleid und ich bin ja der Ärmste und keinem geht es so schlecht wie mir und ich habe ja die schlimmste Kindheit der Welt gehabt. Kennt ihr das? Leute, das sind die Tricks vom Feind. Wenn du den Biomüll riechst, dann sag gleich raus. Draußen bleiben, du kommst hier nicht rein. Weder in mein Haus noch in mein Herz, auch nicht in meine Gedanken. Wenn es stinkt, stinkt's. Vom Biomüll kannst du nichts mehr Gutes erwarten. Deswegen heißt auch Biomüll. Amen. 11. Lasst in eurem Eifer nicht nach. Also mit eurer ganzen Kraft, mit eurem Eifer, lasst nicht nach, sondern lasst das Feuer des Heiligen Geistes in euch immer stärker werden. Lasst das Feuer des Heiligen Geistes immer stärker werden. Leute, das heißt nicht, dass du rumläufst und schwebst von der Gegenwart Gottes und alles, was du anfasst, brennt lichterloh. Nein, es passiert in deinem Herzen. In deinem Herzen brennt das Feuer des Heiligen Geistes und es verbrennt Dinge, die da nicht hingehören. Und es lässt dich brennen für die Verlorenen, für die, die falsch abgebogen sind, für Christen, die dem Teufel zugehört haben. Es lässt dich nicht zurückschlagen, sondern das Feuer lässt dich in die Fürbitte gehen. Das Feuer lässt dich beten, das Feuer lässt dich sagen, Herr, schenk Gnade, wo die Sünde mächtig wurde. Wird was? Die Gnade noch mächtiger.
Amen.
Halleluja. Lasst in eurem Eifer nicht nach, sondern lasst das Feuer des Heiligen Geistes in euch immer stärker werden. Lasst es stärker werden. Lasst es zu, dass wenn das Feuer anfängt zu brennen, dass du sagst, ja, Heiliger Geist, mehr von dir, mehr von dir, mehr von dir. Und dann dienst du dem Herrn. Dient dem Herrn. Vers 12. Freut euch über die Hoffnung, die ihr habt. Die Menschen da draußen haben keine Hoffnung. Die haben keine Freude. Ihre Freude ist geknüpft ans Geld. Sobald das Geld weg ist, ist die Freude weg. Hört ihr mir zu? Was will der Teufel bei uns machen? Der will uns auch sagen, oh, hast du einen finanziellen Segen gekriegt, dann freust du dich. Darfst du auch dich freuen. Aber diese Freude darf niemals die Freude am Herrn ersetzen oder stärker werden. Weil dann öffnest du dich für Manipulation. Dann kann es sogar sein, dass der Teufel dir Geld zukommen lässt, nur damit du weiter in dieser falschen Freude bist. Geld ist ein Mittel zum Zweck. Jesus hat das Geld nicht verteufelt. Er hat gesagt, gib dem Kaiser, was des Kaisers ist. Aber er hat auch an einer anderen Stelle gesagt, wo er die 12 aussendet, ich glaube Matthäus 10, wenn ich es noch recht weiß, da sagt er, geht hinaus, nimmt kein Geldbeutel mit, kein Geldstück, hab keine Schuhe an den Füßen, nimm kein zweites Hemd mit, nimm kein Stecken mit, geht einfach raus und wo sie euch aufnehmen, nehmen sie euch auf. Mit anderen Worten, vertraut zu 100% mir und meinem Auftrag. Das ist, was Jesus von uns will. Freut euch in der Hoffnung, die ihr habt. Hast du eine Hoffnung heute Morgen oder bist du hoffnungslos? Wenn Nöte kommen, halte durch. Das sind immer so kurze Sätze, gell? Freu dich in der Hoffnung. Wenn Nöte kommen, halte durch. Ja, mehr muss man auch nicht schreiben. Das nennt man Glauben. Glauben und Liebe, das Zwillingspaar. Glaube und Liebe. Und jetzt kommt der Schlüssel dazu, wie du das hast. Lass dich oder lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Schon mal gemerkt, du fängst an zu beten und dann kriegst du eine WhatsApp. Und das macht nur Ding-Dong. Und die ganze Zeit ist so eine Stimme in deinem Kopf, die sagt, guck doch mal, was da gekommen ist. Guck doch mal, was da gekommen ist. Guck doch mal, was da gekommen ist. Du willst beten. Oder es klingelt an der Türe. Der Postbote kommt immer um 11. Heute kommt er um 13 Uhr. Genau da, wo du gerade betest. Nichts. Das gibt's doch nicht. Kennt ihr solche Sachen? Der Teufel wird alles probieren, dich abzubringen vom Gebet. Und Gebet heißt nicht, ich bete jetzt eine Stunde durch. Das kann so sein, das muss aber nicht so sein. Ich bete immer und überall, beim Autofahren, auf der Toilette, überall. Ich habe noch nie gemerkt, dass Gott es stört. Wenn mir was einfällt, wenn er mich irgendwie an einen Punkt führt, wo ich im Geist sehe oder irgendwas mir in den Sinn kommt, dann sage ich, Herr, was ist dran, was soll ich beten? Und es funktioniert gut. Wir lassen uns nicht vom Gebet abbringen. 13. Helf Gläubigen, die sich in einer Notlage befinden. Amen, verschließ dein Herz nicht, wenn jemand Not leidet. Lass sie mit ihrer Not nicht alleine. Macht es euch zur Aufgabe, gastfreundlich zu sein. Helft Gläubigen, die sich in einer Notlage befinden. Ich habe vor Jahren finanziell einem Bruder geholfen, der nicht zu unserer Gemeinde gehört. Der Heilige Geist hat mir das gesagt, hilf ihm, gib ihm Betrag X. Dann habe ich gesagt, sag mal, ist in deiner Gemeinde niemand, der dich unterstützt? Eine Gemeinde, wahrscheinlich die reichste Gemeinde Deutschlands. Keine Schulden, alles bezahlt. Dann sage ich, sag mal, ist da niemand, der dir hilft? Dann sagt er zu mir, ja, ich war dort bei den Brüdern im Brüderrat. Musste der vor Brüdern sitzen und erzählen, warum es ihm finanziell so schlecht geht. Unfassbar. Und dann stand der Leiter dieses Brüderrats auf und sagte, du bist ein Fass ohne Boden, Bruder. In dich zu investieren ist weggeworfenes Geld. Das ist Liebe, hä? Also ich war schon schockiert, dass die nicht helfen, aber was die da zu ihm gesagt haben. Und ich habe gedacht, boah, krass. Krass. Mein Verstand hat mir gesagt, warum soll ich ihm helfen mit meinen paar Leuten hier und ihm auch finanziell helfen? Kennt ihr Verstand? Teufel? Bla bla bla. Gott sagt links und der Teufel, warum links? Weil es Jesus gesagt hat, Punkt. Nicht überlegen, ja, warum links? Hat er eigentlich recht. Nee, nein. Und ich rühme mich dessen nicht. Wenn ich euch das erzähle, ist mein Lohn im Himmel immer weg für diese Dinge. Weil du wirst nur einmal belohnt. Mir geht es nicht darum, dass du heute Morgen denkst, oh, ist der Thomas toll und lieb. Es war nicht meine Idee. Es war die Idee vom Heiligen Geist oder der Auftrag des Heiligen Geistes. Und was noch viel wichtiger war, als Finanzen zu geben, war zu sagen, das ist nicht die Wahrheit, Bruder. Du bist kein Fass ohne Boden. Du bist ein geliebtes Kind des Allerhöchsten, der gerade finanzielle Sorgen hat und Gott versorgt dich. Amen. Amen. Und dann ist es auch gut, Geld zu geben. Wenn du sagst, oh, der Herr möge dir helfen, weil du geliebt bist und dann läufst du weg. Das ist nicht wirklich Liebe, gell? Und das ist immer ein Trainingsfeld, wo wir auch merken, wo ist unser Herz? Geben wir nichts? Jesus hat mal gesagt, Finanzen ist das Kleinste. Für manche Christen ist Finanzen das Größte. Wo wir werken. Es geht nicht darum, dass jemand viel Geld hat. Das heißt nicht, dass der dann Geld liebt. Überhaupt nicht. Du kannst mit wenig Geld lieben. Und Jesus möchte, dass wir frei sind. Freiheit passiert in unserem Herzen. Und mit was das Herz voll ist, geht der Mund über. Lasst euch nichts, durch nichts, durch nichts vom Gebet abbringen. Wenn wir im Gebet stehen, geht es uns immer gut. Wir wissen, was Gottes Wille ist. Wir wissen, was richtig, was falsch ist. Wir kriegen Bestätigung. Manchmal kriegen wir auch Korrektur, aber auch Korrektur ist gut. Ja? Korrektur ist gut. Ich sehe Gottes Korrektur immer, wie wenn ich von hier nach Hamburg fahre und ich habe ungefähr die grobe Richtung und der Heilige Geist sagt, oh, du bist gerade falsch abgebogen. Ich kann dann, anstatt sich nach Norden fahre, Richtung Osten fahren, weil ich denke, ich bin doch auf dem richtigen Weg. Aber je weiter ich nach Osten fahre, desto weiter komme ich weg vom Ziel, ich verliere Zeit, ich verliere Ressourcen, die nie wiederkommen. Und so ist es auch im Geist. Wenn ich im Geist nach Hamburg fahren will, was im Norden liegt von uns aus, und ich fahre nach Osten, nach Westen oder nach Süden, dann bin ich falsch. Und dann muss ich erstmal wieder zurück zum Punkt, wo ich falsch bin. Dann doch, ist doch viel besser. Der Heilige Geist sagt schon in der Abfahrt, fahr wieder drauf, das war nicht richtig. Dann verlieren wir wenig Zeit, wenig Ressourcen. Wir sind noch auf dem Weg, da wo wir hin sollen. Vers 13. 14. Segnet die, die euch verfolgen. Segnet sie, verflucht sie nicht. Gerade ein heißes Thema, gell? Nicht zu fluchen. Segnen. Segnen, nicht fluchen. Krass, gell? Manchmal habe ich so Situationen gehabt, wo ich Jesus wirklich gefragt habe, Jesus, ist dein Ernst? Oder jetzt im Südsudan, wie sie Tausende, Hunderttausende von Christen einfach abschlachten. Furchtbare Situationen, wo ich mir denke, pff, krass, und dann machen die noch Videos und stellen die ins Internet und lachen sich kaputt darüber. Wo ich mir denke, Jesus, es ist auch da ernst gemeint, ja. Flucht nicht, segnet. Flucht nicht, segnet. Segnet die, die euch verfolgen. Also wird es immer welche geben, die uns verfolgen. Die gegen uns gehen, die Böses reden, die Böses tun. Manchmal sogar im Namen Gottes Dinge tun und sagen, Gott hat mir das gezeigt, ich soll das machen. Und du spürst genau, das kann nicht Gott sein, weil es nicht mit dem Wort Gottes übereinstimmt. Wenn jemand zu dir kommt und sagt, Gott hat mir gezeigt, die Person ist falsch, die muss aus der Gemeinde raus, die muss weg, die ist böse, die ist falsch, die ist das. Glaube ich nicht, dass das Gott ist. Ich habe den Heiligen Geist in 36 Jahren Christsein immer als absoluten Gentleman kennengelernt. Mir gegenüber war er immer Gentleman und auch anderen gegenüber war er immer ein Gentleman. Er hat nie Menschen bloßgestellt. Ist das gut?
Ja.
Ich bin dankbar dafür. Und ich habe es euch schon oft erzählt, die Zeit in Amerika, die letzten 2 Jahre, wo ich über meinen Pastor Lee, so hieß der Pastor, ich dachte, ich bin der Chaka-Prophet, ich sehe alles, ich weiß alles und ich hatte eine prophetische Gabe, ich habe Dinge gesehen. Aber anstatt in die Fürbitte zu gehen, bin ich durch die Gemeinde gerannt und habe jedem erzählt, was ich gesehen habe. Das Komische war, dass die Leute mich abgelehnt haben, nicht den Pastor. Die Leute haben sich vor mir geekelt, nicht vor dem Pastor. Ich habe das damals nicht gerafft, ich war zu doof zu. Anders kann man es nicht sagen. Und dann sind wir zurück nach Deutschland und der Herr sagt zu mir, 2 Jahre Funkstille, du wirst gar nichts mehr sehen. Warum? Weil Gott bockig ist? Warum hat er mir diese prophetische Gabe auf Null gestellt? Nicht weggenommen, auf Null gestellt. Ich hörte nichts mehr. Weil er gesagt hat, Thomas, wenn du mit deiner Gabe zerstörst, anstatt zu segnen, wenn du fluchst, anstatt zu segnen, kann ich dich nicht gebrauchen. Ist Gott ein Gentleman? Ja. Gibt es die extra Gnade für Thomas? Nein, es gibt für niemand die extra Gnade. Wir alle gehen durch Prozesse. Und wenn wir noch so meinen, Gott hat geredet, wenn das nicht mit dem Wort übereinstimmt, will ich es nicht. Du auch nicht? Wir sind nicht zum Fluchen berufen. Wir sind auch nicht zum Dreckwäschen berufen. Wir sind auch nicht berufen, mit dem Finger zu zeigen. Wir sind berufen, auf die Knie zu gehen, die Augen zuzumachen und sagen, hey, hier bin ich. Was ist dran? Gegen unseren Willen. Gegen unsere Emotionen, gegen unsere Überzeugung, gegen unsere Erziehung, gegen unser Fleisch. Nur dann kann uns Gott gebrauchen. Es geht noch weiter, das wird noch heftiger. Vers 15. Freut euch mit denen, die sich freuen. Oh, das ist aber schön. Ja, das machen wir. Weint mit denen, die weinen. Ich bin da mal weg. Weint mit denen, die weinen. Das heißt, mitleidig zu sein. Sie nicht alleine zu lassen, sie nicht im Schmerz zu lassen. Nicht sagen, das hast du dir selber eingeborgt, bist selber schuld. Hoffentlich lernst du was daraus. Der will dir was zeigen. Nee, so ist Jesus nicht. Zeig mir eine Stelle in der Bibel, wo Jesus im Umgang mit Menschen Schadenfreude gezeigt hat. Oder gesagt hat, so, das geschieht dir recht. Du Nichtsnutz. Nein. Er hat immer auf den Plan gezeigt. Was war der Plan für Petrus? Stärke deine Brüder. Petrus wollte nicht. Petrus wollte die Nummer 1 sein unter den Aposteln. Er hat immer als erstes geredet. Immer als erstes wusste er, was dran ist. Jesus hat ihm ein paar Mal gezeigt, dass es nicht richtig ist. Du bist der geliebte Sohn Gottes. Oh, das hat dir nicht Fleisch und Blut offenbart, sondern mein Vater. Was hat es mit dem stolzen Petrus gemacht? Dein Hals wurde immer länger. Seht ihr, Brüder, wie toll ich bin. 2 Minuten drauf, Satan hinter mich. Da hat er aber einen Dämpfer gekriegt. Erst das Lob, dann den Dämpfer. Will Gott den Dämpfer bringen? Nein, er muss. Wenn wir denken, wow, ich hab's, ich weiß es, ich kenne die Lösung, kommt sofort der Dämpfer. Leute, das ist echte Liebe. Das ist echte Liebe. Das stehen zu lassen ist nicht echte Liebe. Echte Liebe ist zu sagen, hey, du funkst auf 2 Kanälen. Entscheide dich für den richtigen. Hör dem Richtigen zu. Und wer ist da am meisten in Gefahr? Die Propheten. Natürlich die Propheten. Die, die Stimme Gottes hören, die hören auch die Stimme des Teufels. Und manchmal quatscht der Teufel den ganzen Tag und der Heilige Geist nur einen Satz. Da muss man sortieren. Und wie weiß man, wenn Gott redet? Durch Gemeinschaft. Meine Schafe kennen meine Stimme. Und das ist das Gute. Weint mit denen, die weinen. Herausforderung, gell? Lasst euch im Umgang, Vers 16, miteinander davon bestimmen, dass ihr ein gemeinsames Ziel habt. Haben wir ein gemeinsames Ziel als Gemeinde? Oder folgen wir dem Ziel eines Einzelnen? Oder sind die Ziele eines Einzelnen hier wichtiger als das Ziel, das Jesus hat? Stellt euch mal all diese Fragen. Was ist das Ziel mit der Gemeinde hier? Wie heißt unsere Gemeinde? Church at the River. Die Gemeinde im Fluss oder am Fluss, nenn es wie es willst. Was war die Vision am Anfang? Der Fluss aus Hesekiel 47, der aus dem Tempel fließt, der Heilung bringt. So, die Vision oder die Aufgabe dieser Gemeinde ist, hier Christen auszubilden, die rausgehen und im Fluss des Heiligen Geistes dienen. Was will der Teufel probieren? Genau das Gegenteil. Er will dich aus dem Fluss raushaben oder will, dass wir aus dem Fluss raussteigen und sagen, wir sind noch im Fluss. Nein, wir sind noch im Fluss und wir sollen in diesem Fluss bleiben. Dieser Fluss ist immens wichtig für uns, für unser persönliches Leben und für die Gemeinde. Der Herr kann hier nichts mehr segnen, wenn wir aus diesem Fluss rausgehen. Deswegen ist es ständiger Kampf, in diesem Fluss zu bleiben. Ständiger Kampf. Heute Morgen hat mich der Heilige Geist daran erinnert, als ich diese Vision hatte über die Namen. Manche von euch wissen es, andere wissen es nicht. Bei mir in der Straße wohnten Leute, und das war sehr interessant, gegenüber von mir wohnte ein ehemaliger Hells Angel und seine Frau war eine Türkin und die war den ganzen Tag im Garten. Und es war sehr interessant. Hinten in der Sackgasse wohnten ein Ehepaar, die waren die hochnäsigsten von allen. Neben mir war der Starverkäufer von einem großen Möbelgeschäft aus Heidelberg. Und dann fing der Heilige Geist an zu reden. Wie hieß der gegenüber? Seine Frau war immer im Garten mit dem Kind, die war so gut wie nie weg. Einkaufen und wieder nach Hause, großer Elektrozaun im Garten, Kerker. Der Nachname hieß Kerker. Ganz hinten in der Straße, die so hochnäsig sind, die heißen Richter. Sie richten alle. Der Starverkäufer ist ein polnischer Name, der heißt auf Deutsch Star. Wenn der kommt montagmorgens aus dem Haus. Das ist der, wo ich schon ein paar Mal erzählt habe. Und direkt nebendran, genau gegenüber von mir, 2,5 Meter Luftlinie, da wohnt einer, der hat sich in einem Jahr, das war jetzt vor 6 oder 7 Jahren, 5 Selbstmordversuche. Der eine ist ihm geglückt. Und dann ist seine Frau rausgerannt, hat geschrien wie am Spieß und dann ging der Star rüber und hat Mund-zu-Mund-Beatmung gemacht. Sagte, boah, war das eklig bei dem Kettenraucher. Der war schon blau angelaufen, aber der kam zurück zum Leben. Und wie heißen die? Black. Ja, sieht alles schwarz. Und dann fing der Heilige Geist an zu reden. Hab ich gedacht, das ist ja krass, Nomen ist Omen. Wie heiße ich? Bauer. Ich habe meinen Namen immer gehasst, weil ich immer damit geärgert wurde. Und dann hat Gott zu mir gesagt, was macht ein Bauer? Säen, Samen säen. Was mache ich hier? Jeden Sonntag. Samen säen, begießen und ernten. Und dann habe ich gedacht, oh, der Name Bauer ist gar nicht schlecht, habe mich mit versöhnt. Und dann sprach Gott, schau dir die Gemeinden an. Nomen est omen. Gibt viele FEGs, freie evangelische Gemeinden. Was ist die Berufung?
Frei zu sein.
Die Berufung ist, die Leute in die Freiheit zu führen. Und was wird der Teufel machen? Das Gegenteil. Er wird probieren, dass da keine Freiheit ist, sondern Gebundenheit und Zwang und Vorschriften und Gesetzlichkeit. Wenn eine Gemeinde sich die Taube nennt, was ist die Berufung? Der Heilige Geist. Was wird der Teufel machen? Er wird Blödsinn machen, was angeblich der Heilige Geist ist. Aber die Berufung von Gott ist da. Nochmal, wie heißen wir? Church at the River. Der Fluss des Heiligen Geistes soll hier fließen. Was wird der Teufel probieren? Er wird alles probieren, dass dieser Fluss verstopft wird, dass dieser Fluss nicht mehr fließt. Und Gott sei Dank ist es ihm 15 Jahren nicht gelungen. Mit allen Tricks, mit allen Angriffen, mit allem, was er jemals probiert hat. Du kannst viele Gemeinden namen. Denk drüber nach. Das ist die Berufung, die Gott gegeben hat. Und gleichzeitig ist es die größte Baustelle in der Gemeinde. Wenn einer Schmied heißt, der Schmied, der soll was schmieden. Etwas, was glüht, mit vielen Hammerschlägen. Diese Leute, die sind oft träge, die wollen nicht. Das ist so prophetisch. Nomen est omen. Aber hier achten wir darauf, dass der Fluss fließt. Und es fängt mit uns als Einzelne an. Ich alleine kann diesen Fluss nicht fließen lassen. Ich brauche euch dazu. Und umgekehrt, ihr braucht mich dazu. Und der Fluss fließt. Denkt dran, dass der Teufel immer feiert. Er feiert gerade auch. Aber nach 3 Tagen ist einer auferstanden. Am Tag 41 war es vorbei. Am Tag 41 war es vorbei. Wir halten durch die 40 Tage. Amen. Wir halten durch. Und wir freuen uns auf Tag 41. Und wir lernen was dabei. 17. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Ach so, Pastor. Wusste ich noch gar nicht. Gut, dass du nachfragst. Gut, dass wir es lesen. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Schau, oder auch nicht, schau zuerst in dein Leben, wie du damit umgehst, wenn dir jemand Böses tut. Vor allem von Christen, vor allem von Geschwistern. Manchmal ist ja Böses nicht Böses, sondern wir denken, es ist Böses. Manchmal ist es ja ein ehrlicher, gut gemeinter Rat. Hey Thomas, du riechst ganz schön heute Morgen aus dem Mund. Wenn der Thomas im Fleisch ist, denkt er sich, na du, ausgerechnet du. Ne? Ist die Reaktion. Wir fühlen uns angegriffen im Fleisch. Wenn ich im Geist bin, sage ich, hey danke. Ich wollte noch für die Leute beten. Ich will, dass die von der Salbung umfallen, nicht von meinem Mundgeruch. Amen. Das ist die Wahrheit. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Wie reagieren manche auf Böses? Lassen wir mal stehen. Bemüht euch um ein vorbildliches Verhalten gegenüber jedermann. Bemüht euch um ein vorbildliches Verhalten gegenüber jedermann. Ich habe an meinen Freund gedacht mit dem Parken. Hab das gestern Bärbel an Chef erzählt. Hat er ganz laut gesagt im Aldi, aber du bist doch Pastor. Und dann sage ich, ja, ich weiß. Das ist ja gerade die Baustelle. Nur weil ich Pastor bin, schwebe ich ja nicht heilig einen halben Meter über dem Boden, sondern der Typ hat mich zur Weißglut gebracht. Warum war ihm das möglich? Weil ich fleischlich reagiert habe, nicht geistlich. Weil ich im Fleisch unterwegs war, nicht geistlich. Weil ich gesagt habe, Schatz, komm, wir fahren nach Sinsheim, wir gehen einen Kaffee trinken, ich brauche das heute. Besser wäre vielleicht gewesen, Schatz, komm, wir beten 10 Minuten und dann fahren wir nach Sinsheim. Ja oder nein? Vielleicht, vielleicht, vielleicht auch nicht. Ja, im Nachhinein ist man immer schlauer. Aber wir dürfen lernen. Vers 18. Wir haben nur noch ein paar Verse. Wenn es möglich ist, soweit es an euch liegt. Wenn es möglich ist, soweit es an mir liegt. Wenn es möglich ist, soweit es an mir liegt. Wie viel liegt denn an mir? Alles, alles liegt an mir. Ich hätte in dieser Situation mit diesem Mann ganz anders reagieren können. Es lag nicht an dem Mann. Es lag nicht an der Polizei. Es lag an wem? Es lag an mir. Ich war auf Krawall gebürstet. Ich war gleich aggro. Aber hier heißt es, wenn es möglich ist, ist ganz höflich formuliert, und soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Mit allen. Nicht mit denen, die wir toll finden nur, oder die lieb zu uns sind, oder die uns ständig helfen, in welcher Form auch immer. Das ist eine Baustelle. Wenn es einem gut geht und alles grün ist, dann liest man das so schnell, sagt Amen. Aber wenn man gerade im Prozess ist und liest das, denkt man... 19. Rächt euch nicht selbst, liebe Freunde. Räche dich nicht selbst. The Empire strikes back. Nein, das Imperium schlägt nicht zurück. Räche dich nicht selbst. Was heißt es? Du musst loslassen. Loslassen, 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 liebe Freunde. Sondern überlass die Rache dem Zorn Gottes. Denn es heißt in der Schrift, das Unrecht zu rächen ist meine Sache, sagt der Herr. Ich werde Vergeltung üben. In einer anderen Bibelstelle heißt es, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Was den Menschen da draußen blüht, was auf die zukommt, wenn sie sich nicht bekehren, da brauchst du nicht deinem schlimmsten Feind nicht ein Gramm Böses wünschen, was auf die zukommt. Denn das wird furchtbar für die. Und deswegen bist du auf der Erde, um Jesus auszustrahlen, dich selbst zu verleugnen, dein Kreuz auf dich zu nehmen täglich und zu sagen, Jesus, ich möchte, dass du durch mich leuchtest. Und dann passieren so Situationen wie bei mir und dann merkst du, boah, ich brauche Heilung, ich brauche Umdenken, ich brauche Befreiung, das ganze Programm. Und vor allem, ich muss wieder zu Jesus gehen. Das ist nicht schwierig. Da musst du nicht in die Therapie gehen oder in die christliche Klinik. Da wird rumgedoktert. Du musst nur auf deine Knie gehen und sagen, Jesus, hier bin ich. Und dann geht's weiter. Und er weiß, was dann kommt. Er weiß, was für dich gut ist. Und das fällt so vielen Christen so schwer. So schwer, auf die Knie zu gehen und sagen, hier bin ich. Sie probieren alles, sie machen Chemotherapie, sie sammeln Geld und, was ich vorhin gesagt habe, ich finde es so schade. Schade, 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 schade. Warum nicht Jesus? Warum nicht alles? Eine Karte, den Joker, Jesus. Zu sagen, Jesus, Heilung gehört mir. Du hast sie am Kreuz erworben vor 2000 Jahren. Was würde passieren, wenn so jemand geheilt werden würde? Die Heilung sich manifestiert aufgrund von Glauben. Was wäre das für ein Zeugnis? Was wäre das für ein Mensch, der könnte nach Heidelberg in die Krebsklinik und jedem die Hände auflegen, ohne Zweifel, weil er weiß, dass er weiß, dass er weiß. Aber nein. Sie verbünden sich mit der Diagnose, sie verbünden sich mit den Möglichkeiten. Ich habe neulich ein Video gesehen von einem Arzt, der absolut dagegen ist, gegen Chemo. Er sagt, es ist noch nie einer geheilt worden, der Chemo bekommen hat. 9 von 10 sterben an der Chemo, nicht am Krebs. Und er sagt, Krebs ist nichts Schlimmes. Der Körper macht etwas, wo er dir sagt, hey, hier stimmt was nicht. Man müsste das ganz anders angehen, wie das, was die Welt draus macht. Aber das ist ein anderes Thema. Ich glaube, dass Jesus, der Name Jesus, größer ist als jede Krankheit und jedes Knie sich beugen muss und jede Zunge bekennen muss. Und alles, was einen Namen hat, muss bekennen, dass Jesus der Herr ist. Auch jede Krankheit muss bekennen, dass Jesus der Herr ist. Mit allen Menschen in Frieden leben, wow. Aber ich möchte, dass du auch. Und der Frieden, der ist in meinem Herzen, dass ich keinen Groll habe. Ich habe mit manchen Menschen keine Versöhnung bis zum heutigen Tag, aber ich habe Gott sei Dank in meinem Herzen keinen Groll. Ich bin mit denen versöhnt, Gott sei Dank. Es ist ein Gnadengeschenk. Und wenn der Tag und die Stunde kommt, wo ich sie treffen darf und ihnen das sagen darf, ich trage dir nichts nach. Vor ein paar Jahren... Vor 15 Jahren hat mich ein Pastor angerufen. Thomas, ich möchte mich bei dir entschuldigen. Bitte vergib mir, was ich dir angetan habe. Da habe ich gesagt, das muss ich nicht. Oh, aber Bruder, das Wort möchte doch, dass du vergibst. Sag, nee, das brauche ich nicht. Ja, wie bist denn du drauf? Jetzt rufe ich hier an und demütige mich vor dir. Und warum willst du mir nicht vergeben? Sag, ich muss dir nicht vergeben. Ja, aber der Herr sagt. Und sag, jetzt lässt mich auch mal was sagen. Sag, ich habe dir vor... Oder das ist passiert vor 15 Jahren und dann 4 Jahre danach hat er mich angerufen, sowas. Na, ich sage, du, ich habe dir vor 4 Jahren habe ich dir schon vergeben, wo das passiert ist. Sag, ich habe keinen Groll in meinem Herz gegen dich. Der war aber sprachlos. Das war aber nicht mein Verdienst, sondern der Heilige Geist ist mit mir durch die schlimmsten, schmerzhaften Prozesse, wo er gesagt hat, vergib, 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 vergib. Und es ging nicht von heute auf morgen. Das war ein Prozess über mehrere Jahre, wo ich aber gemerkt habe, da hat es angefangen. Ich habe Ja gesagt zum Heiligen Geist. Und dann, wann bist du durch? Wer weiß es, wann du durch bist, wenn es nicht mehr wehtut. Und der Tag kam und die Stunde kam, wo ich gemerkt habe, wow, es tut nicht mehr weh, wenn ich den treffen würde. Wow, ich könnte sogar Hallo sagen, ihn umarmen. Gar nichts. Ist das gut? Und so war's. Wir waren dann auf einer Beerdigung, die dieser Pastor abgehalten hat von einem gemeinsamen Freund. Und ich habe noch gedacht, das weiß ich nicht, ob das weiß ist, dass du die Beerdigung machst. Und da waren viele Leute, die ihn gehasst haben. Unter anderem auch zwei in meinem Auto, die ich mitgenommen habe, die nur geschimpft haben über ihn. Er hat viel Mist gebaut. Und ich habe nur gedacht in meinem Herzen, ich habe dann irgendwann gesagt, jetzt seid ihr bitte im Auto still, es verdirbt mir meine Laune und eure Worte, das tut mir nicht gut, hört auf, das ist furchtbar. Wir fahren jetzt auf eine Beerdigung, ich fahre dahin, weil ich diesem Menschen die letzte Ehre erweisen möchte und mehr, nicht mehr, nicht weniger. Ah ja, gut. Und dann hat er gepredigt, was zusammengestammelt, das war eine Katastrophe, die Beerdigung, weil er hat dauernd Weinkrämpfe gekriegt. Dann habe ich gedacht, das ist auch sein persönlicher Stolz, der immer noch meint, er ist der Große, er kann da predigen. Ich kann keinen Freund beerdigen, das wüsste ich. Ich wäre da viel zu sehr im Schmerz. Ich würde irgendjemand fragen, bitte mach du das, ich kann nicht, ich bin selber im Schmerz. Da kann, wenn man Kloß im Hals hat, kann man nicht reden. Und dann zum Schluss sind alle an ihm vorbeigelaufen, bestimmt 80 Leute, haben ihn nicht gegrüßt. Und ich habe zu Bärbe gesagt, komm, lass uns ihn begrüßen und umarmen. Und dann bin ich hin und er stand so vor mir und war ganz entsetzt und ich habe gesagt, ich möchte nur Hallo sagen. Und da habe ich ihn in den Arm genommen und er fängt an und kriegt in meinen Armen einen Weinkrampf und zittert und schluchzt und lässt mich nicht mehr los. Und dann die Leute haben mich alle angeguckt, ich war so mit dem Gesicht zu Leuten und er weg. Und alles so, Thomas, warum machst du das? Und in mir war es auch irgendwo peinlich und er weinte mir da die ganze Schulter nass. Der hat mich nicht mehr, einfach nicht mehr losgelassen. Ich dachte, Herr, das ist mir jetzt aber zu viel. Krass, oder? Und neben ihm stand seine Mutter und sie sagte zu mir, dass du dich hierher traust. Nachdem er so war. Und ich habe gedacht, ich bin nicht wegen dir da. Ich bin wegen, ihr wisst schon. Und ich habe nur gemacht, was der Heilige Geist gesagt hat. Sag ihm Hallo, nimm ihn in den Arm. Und ich habe ihm durch meine Aktion gezeigt, ich bin nicht gegen dich. Und es fiel mir gar nicht schwer. Gell, Schatz? Und du, meine Frau hat noch zu mir gesagt, soll man das wirklich machen? Ich sage, ja, ist mir egal, wer jetzt gerade da ist. Ich will im Heiligen Geist gehorsam sein, nicht den Leuten. Amen. Es bringt nichts. Ich habe mich irgendwann entschieden, ich habe keine menschlichen Feinde. So schlimm, wie es manchmal ist. So herausfordernd, wie es manchmal ist. Aber ich möchte keine menschlichen Feinde haben. Wenn die sich entschieden haben, mein Feind zu sein, ist es ihre Entscheidung, die kann ich nicht ändern. Aber ich in meinem Herzen habe mich entschieden, ich habe keine Feinde.
Amen.
Amen. Warum seid ihr heute so still? Seid ihr da? Gott ist gut. Er benutzt alles zum Guten. Jede Situation benutzt er zum Guten, auch die jetzt. Er benutzt die Situation zum Guten, es wird gut ausgehen. Es gibt nichts anderes. Es wird gut ausgehen. Es wird auch da, ihr wisst, was ich meine, gut ausgehen. Weil Gott seine Meinung nicht ändert. Er hat gute Gedanken über jeden von uns. Und manchmal ist der Weg nach oben erst nach unten. Es macht nichts. Es macht nichts. Wichtig ist, dass man bei Jesus bleiben. Rächt euch nicht selbst, liebe Freunde, sondern überlasst Gottes Rache den Zorn oder dem Zorn Gottes die Rache. Und Gottes Zorn, das dürft ihr nie vergessen, ist nicht wie unser Zorn. Wir haben oft ungerechten Zorn, wo wir unseren Stolz bedienen. Gott muss seinen Stolz nicht bedienen, weil Gott nicht stolz ist. Und das ist viel besser. Ja? Vers 20, noch zwei Verse. Mehr noch, wenn dein Feind hungert, gib ihm zu essen. Und wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Ein solches Verhalten wird ihn zutiefst beschämen. Wow. Wenn dein Feind hungert, gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Ein solches Verhalten wird ihn zutiefst beschämen. Wenn jemand über dich behauptet, du bist dumm, du bist doof, du bist böse und du reagierst nicht dumm, nicht doof und nicht böse, sondern ganz anders, was soll er dann machen? Nochmal, wie hat Jesus den Teufel besiegt? Mit Liebe. Mit Liebe. Er hatte alle Macht. Er hat gesagt, ich könnte jetzt Legionen von Engeln rufen. Milliarden, vielleicht Billionen von Engeln. Die kommen und den Teufel bub wegmachen. Aber Jesus hat gesagt, das ist nicht mein Auftrag. Mein Auftrag ist, am Kreuz zu sterben für dich und für mich. Manchmal denke ich auch so, wäre das nicht irgendwie anders gegangen? Nee, ich merke, es geht um unser Herz. Es geht immer um unser Herz. Ich habe manchmal schon gedacht, Gott, warum machst du dir es mit den Menschen so schwer hier auf der Erde? Bis sich jemand bekehrt, ist so anstrengend. So anstrengend. Ich kenne Männer Gottes, die haben zum Teil 15, 16, 17 Jahre für irgendeinen Typen aus ihrem Leben gebetet und dann bekehrt er sich endlich, muss man sagen. Und ich denke manchmal, boah, ist das anstrengend. Manche, die werden eingeladen. Ich habe jetzt wieder von meinem Musical eine Rücksprache bekommen. 3000 Leute waren in der Schweiz da und von diesen 3000 Leuten haben sich bei meinem Musical 18 bekehrt. So ein Abend kostet locker 100.000 Euro. Locker. Bis zu 300.000 Euro. Je nach Halle, je nach Mitarbeiter, je nach Aufwand. Zum Teil haben die im Musical 50 Mitarbeiter, die da arbeiten, die meisten ehrenamtlich. Überleg mal, was Gott für einen Aufwand betreibt, eine Halle zu mieten. Die ganzen Mitarbeiter, die Musical-Darsteller, die monatelang, tagelang üben, stundenweise üben, alles unentgeltlich. Die ganzen Mitarbeiter, die da sind, dann bekehren sich 18 Seelen. 18, 18, 18. Der Himmel jubelt, wenn einer sich bekehrt. Und vor Jahren hat ein guter Freund von mir gesagt, wo ich so richtig frustriert war, wo es so wenig, für mich wenig Frucht war, sagte Thomas, wenn sich einer bekehrt, war es das Ganze wert. Das hat mein Denken, boom. Ich bin wie gegen eine Wand gelaufen. War eine gute Wand. Es war ein sehr guter Schmerz. Ich habe gemerkt, ja, ich muss anfangen, wie Gott das denkt. Wie ist Gott drauf? Wie ist Jesus drauf? Er lässt die 99 zurück, um was? Dem einen nachzugehen. Der Kai ist am Samstag nach Reutlingen gefahren, um ein paar Rocker zu treffen, die ihn kennen. Und dem einen erzählt er seit 15 Jahren das Evangelium. Und er hat ihn in der Woche zuvor besucht. Und er sagte, Thomas, war das erste Mal, der hat sich immer lustig darüber gemacht, dass ich Christ bin. Und jetzt war es zum ersten Mal anders. Die Leute wachen jetzt auf, die haben alle Angst. Die haben Angst um ihren Arbeitsplatz, um ihre Rente, um die Zukunft. Das Essen wird vergiftet, die Chemtrails. Die Leute sehen, mittlerweile wachen sie auf. Und sie haben keine Antwort. Alles, ihre Couch ist momentan in Dornen geworden. Versteht ihr, was in Deutschland passiert? Die Bibel sagt, die Menschen werden vergehen vor Angst und Furcht über die Dinge, die über den Erdkreis kommen. Du aber, sagt die Bibel, heb deine Augen zum Himmel und freu dich, denn deine Erlösung ist nah. Und er sagte, zum ersten Mal hat er mich gefragt, ja, wie jetzt mit deinem Jesus? Vorher war nicht viel. Ja, für manche ist der Weg erst nach unten. Manche müssen ihren ganzen Stolz verlassen. Die Angst kommt und Gott lässt es zu, damit sie endlich nach Gott fragen. Aber Gott freut sich. Und dann ist er hingefahren. Und dann schreibt ihm einer, ein Rocker aus Amerika, aus Colorado, er sagt, ich bin gerade in München. Können wir uns sehen? Und dann schreibt mir der Kai, ich fahre jetzt von Reutlingen weiter nach München. Und dann denke ich mir, Junge, du nimmst aber was auf dich. Hey. Sag Kai, du bist halt ein Gute. Ah, Thomas, bet für mich. Sag, mach ich. Und dann sagt er, hat ein super Gespräch mit dem Typ. Und die richtigen Rocker tragen ja so ein Patch, da steht 1% drauf. Da gab es in den 50er Jahren eine Schlägerei unter Bikern. Das waren ehemalige Piloten, die Hells Angels gegründet haben. Die haben auf ihrem Bomber draufgeschrieben Hells Angels. Und die kamen aus dem Krieg und haben in der zivilen Welt haben die sich nicht mehr zurechtgefunden. Die haben zu viel schlimme Dinge gesehen. Und dann haben die einen Biker-Club gegründet. Und zuerst sind sie miteinander Motorrad gefahren. So sind die Hells Angels entstanden. Und das war in einer Kneipe, eine Biker-Kneipe, wo die Schlägerei war. Und dann gab es einen Zeitungsartikel und da stand, oh, die bösen Motorradfahrer in den 50ern, nicht heute, müsst zurückdenken. Und dann hat eine andere Zeitung geschrieben, das ist nur 1% der Biker, die das machen, die so übel drauf sind. Und das haben die genommen als Auszeichnung und haben das auf ihre Weste gemacht, ich bin ein 1%er. Und die haben das alle, die Bandidos, die Hells Angels haben alle 1%. Jetzt weißt du, was da los ist. So, der Kai läuft und der Heilige Geist sagt zu ihm, kauf das 1% Patch und schenk es ihm. Und er sagte, Kai, Thomas, ich habe gedacht, ich unterstütze doch nicht die 1%. Ihr versteht schon. Und der Heilige Geist sagt, kauf den Patch. Und er ist dahin, hat den Patch gekauft und denkt sich, warum soll ich dem den Patch schenken? Ich will doch, dass der rauskommt von den 1% und nicht weiter da drin ist. Und er sagt, der Heilige Geist, geh zu ihm hin, schenke ihm den Patch und sagt zu ihm, Jesus sucht das 1%. Er lässt ihn 99 zurück und sucht das 1%. Schenk ihm den Patch. Schenk ihm den Patch, er soll ihn dran machen als Erinnerung, dass ich ihn suche. Ist Gott gut? Alles, was der Teufel kreiert, macht Gott Sieg draus. Ich habe gedacht, Kai, krass, ich mein Denken. Und seit ein paar Monaten sehe ich immer so 1%-Patch an Online-Seiten, wo ich immer denke, ich soll einen kaufen. Ich kaufe doch den Patch nicht. Sei Kai, ich weiß jetzt, ich hatte den Impuls, aber ich habe den Impuls nicht weiter verfolgt. Ich habe zugemacht. Ja, jetzt weiß ich, was der Herr will. Ja, keine Ahnung, ob ich das auch machen soll. Ich will mich da nicht rühmen. Das war. Aber ich habe gedacht, Gott ist so viel weiser als mir, oder? Kauf den Patch, schenk den. Sag ihm, du bist das eine Schaf, das ich suche. Halleluja, ist das cool? Gott ist so gut. Wenn dein Feind hungert, gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Ein solches Verhalten wird ihn zutiefst beschämen. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse mit Gutem oder mit Liebe. Liebe ist gut, gut ist lieb. Amen. Besiege das Böse. Besiege das Böse. Aktuell in unserer Situation. Wenn jemand hier böse zu dir ist, wenn er böse ist, weil das Böse, was du verstehst, ist ja relativ. Besiege das Böse mit dem Bösen, schlag zurück, mach's noch schlimmer, gieß Öl ins Feuer. Nein, geh auf die Knie, geh in die Fürbitte. Behalte es für dich. Mach nicht das Gemeindetelefon. Geh nicht rum und erzähle jedem, was du gesehen hast. Vielleicht geht's dir dann wie mir in Amerika, wo Gott sagt, jetzt ist erstmal Funkstille, Freund. Bis du gemerkt hast, dass du auf mich hörst und nicht meine Gaben benutzt, um deinen Stolz. Weil wenn du rumrennst und andere niedermachst, willst du dich groß machen. Haben wir das auch gehabt am Sonntag vor ein paar Wochen, wo Gott gesagt hat, wenn du andere niedermachst, machst du dich hoch. Oder wenn du dich hoch machen willst, musst du andere niedermachen. Was sagt Jesus? Wer der Größte unter euch sein will, sei euer aller Diener. Wasche die Füße deinen Feinden. Wasche die Füße. Wasche die Füße. Wasche die Füße. Hast du schon mal jemand die Füße gewaschen, der dir so auf die Nerven geht? Ich habe euch neulich das Zeugnis. Darf ich das noch erzählen? Gebt mir noch ein paar Minuten. Ich habe es euch erzählt, wo ich von der Frühschicht nach Hause kam und eine Schwester ruft mich an und sagt, ja, ich will mich selbstständig machen mit einem bestimmten Ding. Es war ein Kaffee damals. Bruder Thomas, würdest du beten, ob das dran ist oder nicht? Und ich habe mir gedacht, ja, du weißt doch eh schon alles. Das war so eine Schwester, die dich keinen Satz ausreden lässt, die dir gleich ins Wort fällt und du kommst gar nicht zu deinem Punkt. Und sie hat immer ein Aber. Und ich habe gedacht, oh Gott, ich bin von der Arbeit gekommen, ich bin müde, ich habe keine Lust auf die Schwester. Ja, wann hast denn du Zeit? Na, ich sage, ja, komm so um 18 Uhr. Okay, dann bin ich da. Dann kommt sie, klingelt und hat noch einen anderen Bruder dabei aus der Gemeinde, wo ich mir denke, was soll der jetzt dabei, was soll das jetzt wieder? Ja, okay, ja, können wir beten. Und da habe ich gesagt, ja, wir können beten. Ich werde es nie vergessen. Und ich bete und der Herr sagt zu mir, sag ihr, ob sie ihren Mann gefragt hat, ob das okay ist. Und ich wusste, ihr Mann ist nicht gläubig und ich wusste, sie ist so eine, die sich ihrem Mann nicht unterordnet, weil er ja nicht gläubig ist. Und es ist auch schwierig, sich einem Mann unterzuordnen, der nicht gläubig ist. Braucht man viel Weisheit. Und 10 Minuten lang sagt der Herr mir dasselbe. Und wir stehen so im Kreis und beten, Händchen halten, wie es halt früher in der Gemeinde so üblich war, wo ich war. Das ist schon lange her. Ich weiß nicht, 20, 25 Jahre, keine Ahnung. Ja, kommt da mal was? Sagt die mir nach 10 Minuten. Ja, kommt da mal was? Hast du schon keine Lust mehr irgendwie, gell? Und er sagt, ja, ich sag dir jetzt, was der Herr mir gesagt hat, auch wenn es dir nicht schmeckt. Der hat mir gesagt, du sollst deinen Mann fragen. Ich habe das Wort fragen noch nicht ausgesprochen, fiel sie mir schon ins Wort. Ja, und er ist nicht gläubig und den frage ich nicht, nein, und das sehe ich gar nicht ein und das ist ein falsches Wort, das nehme ich nicht an. Und dann hat sich dieser bestimmte Mann mit eingeklinkt. Ja, wir haben zu Hause schon gebetet, bevor wir daher sind und er hat klar bestätigt, dass das dran ist. Da habe ich gedacht, so what, was wollt ihr dann noch von mir? Kennt ihr solche Christen? Oh, ich habe schon so viel erlebt, ey. So viel. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe nichts anderes, ich habe nur das. Na, das war ja Hat sie aber nichts mehr gesagt. Ich wusste, was ich sagen will. Das war der Griff in den Eimer mit der braunen Masse oder das war gar nichts. Und dann habe ich gedacht, Herr, bitte mach, dass die jetzt gehen. Oder ich habe gebetet. Ich habe gesagt, Herr, stille. Herr, bitte mach, dass die jetzt gehen, so schnell wie es geht. Ich will meinen Feierabend. Und dann sagt der Herr zu mir, wasche die Füße. Ich binde diesen Geist, ich binde diese Stimme. Wasch ihr die Füße. Nein, Herr, nein, Herr. Ich hatte nicht aufgehört. Dann habe ich zu ihr gesagt, ja, ich habe noch ein Anliegen, wäre das okay?
Ja, was denn?
So in dem Ton. Unmöglich, es gibt Christen, die sind unmöglich. Da habe ich gesagt, ja, ich möchte ihr gerne die Füße waschen. Und ich wusste schon von vorhergehend, denn sie war früher in dem Hauskreis, wo ich auch war, und Füße waschen war für sie das Schlimmste, was man machen kann, weil sie war ganz edepetete, die ging einmal in der Woche zur Pediküre, glaube ich, heißt das, gell? Meine Frau lacht. Die hat da Unsummen ausgegeben, damit sie schöne Füße hatte, und niemand durfte an ihre Füße. Und ich so, ja, warum? 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 Und er sagt, frag sie nicht, sag so, du, darf ich deine Füße waschen?
Wenn es sein muss.
Ich dachte schon, wow, sie diskutiert gar nicht, sie lässt das zu. Das, ich habe gar nicht gerafft, dass die gesagt hat, wenn es sein muss. Das habe ich überhört, weil ich dachte, die fängt jetzt an, nein, auf gar keinen Fall oder so. Boah, ich eine Schüssel geholt, Handtücher, sie auf den Stuhl gesetzt, fange an, ihr die Füße zu waschen. In dem Moment kommt eine Salbung über mich. Boah, das war der Oberhammer. Selten so eine Gegenwart Gottes gespürt beim Füßewaschen wie bei ihr. Und sie saß da und hat Töne von sich gegeben. Ich habe gedacht, keine Ahnung, wo die gerade ist, aber die war weg. Die war weg. Dann habe ich die Füße abgetrocknet und ich war so dankbar, dass ich das habe erleben dürfen, von ganz bockig auf den Herrn, in ganz dankbar, innerhalb von Minuten. Und dann hat sie sich angezogen. So, wir gehen jetzt. Kein Dankeschön, kein Nichts, tschüss, weg. Und dann kommt, was kommen muss. Ich habe mich auf die Couch gesetzt. Bärbel war dann im anderen Zimmer und ich bin so gesehen, oh, ich habe tief durchgeatmet. Kennt ihr das, wenn du so denkst, was war das für eine Aktion? So zwischen menschlich, oh Gott, und zwischen, boah, krass, was war das für eine Salbung? Und dann höre ich, wie der Herr zu mir redet, so eine hörbare Stimme und sagt, Thomas, wie geht's dir jetzt? Und ich sag so, hä, wie geht's mir jetzt? Ja, hä, keine Ahnung, wie geht's mir jetzt? Weiß nicht, mir geht's gut. Ja, bist du gar nicht zornig? Naja, warte mal, Moment, ich muss erst mal in mich reinhören. Ja, ich bin noch ein bisschen durcheinander von der Situation, ein bisschen verwirrt. Nee, aber zornig bin ich gar nicht, mir geht's richtig gut. Dann habe ich so gedacht, warum geht's mir richtig gut? Ich bin doch normal immer zornig mit so Leuten, die gehen mir so auf die Nerven. Ja, ey, mir geht's richtig gut. Dann sagt der Herr zu mir, Thomas, weißt du, du warst zu 100% im Geist. Dann habe ich gesagt, was heißt das denn? Habe ich noch nie mir zuvor Gedanken gemacht. Ich, ja, dein Geist ist nicht verletzbar. Und ich sage, hä, langsam, Herr, langsam. Ich habe ein paar Wochen gebraucht, um das zu verstehen. Sei, mein Geist ist nicht verletzbar, was heißt das denn? Ja, dein Geist ist nicht verletzbar. Und Jesus sagt, du warst zu 100% im Geist. Habe ich gedacht, das ist ja cool. Das war was ganz Neues bis dato. Vorher war ich Geist, Fleisch, aber nie gewusst, was, wer, hör mal, wer da spricht. Denn das war immer irgendwie Switch. Und da habe ich so reingehört und habe gedacht, boah, ist das krass, wenn man im. Und dann habe ich mir Gedanken gemacht, Wochen danach, habe ich die Bibel, sag ich, Jesus, warst du auch schon mal im Geist? Ist es cool, dass Jesus über unsere kindliche Fragen nicht blöd reagiert und sagt, hey, du Trottel, ich war immer im Geist. Nee, er sagt, schau ins Wort. Und ich habe mir die Bibel rausgenommen und habe gedacht, ja, ein einziges Mal ist Jesus zornig geworden, wo sie den Tempel verunreinigt haben. Ein einziges Mal. Und es war ein heiliger Zorn und er war nicht für sich, sondern für den Vater. Er eiferte um das Haus des Vaters. Aber was haben sie ihm alles vorgeworfen? Du treibst die Dämonen aus mit der Kraft des Teufels. Ja, du bist ein Mensch, nicht Gott, du bist ein Prophet, du bist vielleicht Elia, du bist vielleicht der Johannes, der auferstanden ist, aber du bist nicht Gott. Sie haben ihn Rabbi genannt, sie haben ihn Meisterkleister genannt, aber nie den Sohn Gottes. Wie hat Jesus reagiert? Immer völlig ruhig. Und da habe ich mich gefragt, Jesus, wie konntest du immer ruhig bleiben? Warum bist du nicht ausgerastet? Ich hätte in manche Situation Feuer vom Himmel. Und Jesus bleibt ruhig, er wusste, wer er war. Wenn du weißt, wer du bist, musst du dich nicht verteidigen. Wenn du weißt, dass Gott auf deiner Seite ist, musst du nicht streiten. Überlassen. den Zorn für Gott. Und du kannst sogar sagen, Papa, werd nicht zornig. Gib Gnade. Papa, ich wünsche mir, dass du vergibst. Papa, ich vergebe, vergib du auch. Papa, ich lass los, ich trage nicht Böses nach. Papa, wenn sie wieder kommen und klingeln, ich öffne die Tür. Ja oder nein? Und du bleibst frei. Und dann habe ich gedacht, boah, ist das cool, zu 100% im Geist zu sein. Ist das Beste, was du haben kannst. Schafft man nicht immer, weil wir noch im Fleisch leben. Aber ich habe gesehen, Jesus ist mein Vorbild. Nicht irgendein Guru, nicht Benny Hinn, nicht irgendjemand, keine Ahnung, Billy Graham und die großen Namen, die sind toll. Ich finde die Männer und Frauen toll, die Großes tun. Aber ich folge nicht Menschen, ich folge nur Jesus Christus. Und ich sage, Jesus, korrigier du mich. Sag du mir, wenn was falsch läuft. Sag du mir, wie ich mich verhalten soll. Amen. So, jetzt hören wir noch ein Lied. Das heißt, der Sturm ist von derselben Gruppe. Töchter und Söhne. Didier hat mir das geschickt, wo vor ein paar Wochen bei mir noch der Sturm richtig groß war. Das hat mich richtig durchgetragen. Und ich glaube, es wird euch mächtig segnen. Amen. Vorhin haben wir Jesus angeschaut. Jetzt schauen wir uns an, wie wir uns im Sturm verhalten. Halleluja.
Sonnenstrahlen, die noch Wärme tragen, werden von dunklen Wolken verdeckt. Ich höre ihn kommen. Der Himmel zieht sich zusammen. Und die Erde hält den Atem an.
Ich spüre den Druck, die Kälte, noch bevor der Wind mich trifft. Ich bin kein